ein etwas durchgeknallter Paganini hier in einer Version des Pianisten und Komponisten Fasil Say. Und damit ist es 7 Uhr geworden.
Kulturnachrichten.
Im Studio in Ora Maura mit den Kulturnachrichten. Zuerst kommen wir zu einem dänischen Preis, den Carl Nielsen und Anne-Marie Carl Nielsen Honorary Award. Der ging dieses Jahr unter anderem an eine Blockflöten-Virtuosin.
An Mikaela Petri. Sie ist eine der Preisträgerinnen. Seit einem halben Jahrhundert gehört sie zu den führenden Blockflöteninterpretinnen. Hier hört man sie spielen.
Ja, das ist sie also, die Blockflötistin Mikaela Petri. Enora, was ist das jetzt genau für ein Preis, den sie da gewonnen hat?
Benannt ist der Preis nach dem dänischen Komponisten Carl Nielsen und der dänischen Bildhauerin Anne-Marie Carl Nielsen. In einem Jahr werden dänische Musikerinnen und Komponisten ausgezeichnet und im anderen Jahr Bildhauerinnen und Bildhauer. Dieses Jahr ging der Preis außerdem an einen Akkordeonisten, einen Bassisten und an 3 Komponistinnen.
Gehen wir zu einer anderen Kulturnachricht. Es geht hier jetzt um jüngste Ausgrabungen in der Nähe von Pompeji. Die haben ein monumentales Grab ans Licht gebracht mit einer fast lebensgroßen Skulptur eines Paares.
Es ist eine weibliche und eine männliche Figur, möglicherweise ein Ehepaar. Wegen der Symbolik der Frauenfigur schließen Archäologen, dass es sich um eine Priesterin der Ceres handelt, der Göttin der Fruchtbarkeit. Die Ausgrabung wurde von der spanischen Universität Valencia durchgeführt und die beiden Skulpturen sollen jetzt restauriert werden.
SRF 2 Kultur.
An diesem Mittwoch, dem 2. April, die Musik hat Michael Schwendimann rausgesucht. Enora Maurer ist in der Morgenredaktion am Mikrofon. Florian Hauser, guten Morgen.
Guten Morgen.
Thank you. Der World Press Photo Award ist ein renommierter Fotopreis und zeichnet jedes Jahr die besten Pressefotos aus. Was auf der Welt passiert, halten diese Fotos fest in beispielhafter Qualität. So die Theorie. Ukrainische Stimmen kritisieren jetzt aber die aktuelle Preisvergabe als zu russlandfreundlich, ja gar als russische Propaganda. Darüber berichtete gestern die FAZ. Inora Maurer hat darüber mit Nadine Wirtlisbach gesprochen, Direktorin des Fotomuseum Winterthur.
Die Kritik ist vielschichtig. Es geht um konkrete Bilder, darum, wie gewisse Bilder nebeneinander präsentiert werden, aber auch um schwammige Einbettungen, Kontextualisierungen. Wie gravierend sind die Vorwürfe?
Ja, die Vorwürfe sind tatsächlich sehr gravierend. Ich kann sie aber aus einer fotografietheoretischen Perspektive und um die aktuellen Fragen rund um ethische Bildpraxen gut nachvollziehen.
Ein Bild, das ausgezeichnet wurde, steht im Zentrum der Kritik. Es zeigt einen halbnackten Soldaten auf einem Tisch. Er wird offensichtlich gleich operiert in einem improvisierten Feldspital und dieser russische Soldat auf dem Foto wird von der Fotografin als Jesus inszeniert, direkt nach der Kreuzabnahme. Ist es okay, so ein Bild auszuzeichnen?
Es ist tatsächlich so, dass diese Form des Tagesjournalismus schon immer auch über diese Bildsprache gelebt hat. Das ist ein traditionsreiches Medium in diesem Sinne und quasi religiöse Bildtypen wiederzugeben, das ist eine Tradition, die sehr eng auch mit einem westlich geprägten Blick auf Krisensituationen jeglicher Art immer wieder vorzufinden ist. Ob man das darf heutzutage oder nicht, das sehe ich mich jetzt im Außerstande, das zu beurteilen. Ich finde, es ist aber im Grundsatz eine sehr fragwürdige Form der Bildtradition, die wieder reproduziert.
Ausgezeichnet wurde auch ein Foto, das ein traumatisiertes ukrainisches Mädchen zeigt. Reglos starrt es in die Luft, auch das Kind liegt auf dem Rücken. Die Pose ist ähnlich wie beim russischen Soldaten. Die beiden Bilder werden sozusagen nebeneinander gestellt. Auf dem einen Bild das Kind, ein unschuldiges Opfer des Krieges, auf dem anderen ein erwachsener russischer Soldat. Das kann als Relativierung interpretiert werden, so quasi im Krieg leiden alle, egal ob Angreifer oder Angegriffene. Wie sehen Sie das?
Diese Gegenüberstellung würde ich auch als sehr kritisch betrachten, weil es in beiden Fällen, das ist jetzt in dieser Form auch ein Versuch, in diese Idee hineinzudenken, eben also Krieg verursacht Leid auf beiden Seiten, auch wenn es eben außer Acht lässt, dass der Aggressor in dieser Situation auch diese Russland-Frage mit sich bringt. Was wir aber sehen können, sind in beiden Bildern Menschen, die sich in einer hilflosen Situation befinden. Und hier stellt sich wirklich die Frage, wie hat die Auseinandersetzung mit der fotografierten Person denn überhaupt ausgesehen, bevor das Bild gemacht wurde? Vom Gegenteil überzeugte Stimmen zu meiner Position würden argumentieren, ja, der Krieg oder die Krisensituation, die erfordert, dass die Fotografin einfach draufhält und dann abdrückt, wenn das Bild am vielversprechendsten wirkt. Eben aus einer heutigen Perspektive kann man sich schon fragen, ist das wirklich noch zeitgemäß und wem spielt man denn hier wirklich in die Hände?
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, was erzählt uns diese Kontroverse?
Vor allem davon, was es eigentlich einerseits bedeutet, heutzutage fotografisch unterwegs zu sein. Diese Kontroverse stellt auch die Frage, wer fotografiert in welchem Gebiet, unter welchen Bedingungen, mit welchen Gründen und auch mit welcher Auftragssituation. Und er zeigt ganz stark auch mit dem Zeigefinger auf uns als Betrachtende, welche Informationen sind notwendig, damit wir überhaupt imstande sind, ein Bild einzuordnen. Und ich denke, am Ende ist diese Debatte, alle diese Debatten sind eine Einladung dazu, sich mit diesen unterschiedlichen Rollenverständnissen, Privilegien, Hintergründen auseinandersetzen zu müssen.
Soweit Nadine Wirtlisbach, Direktorin des Fotomuseums Winterthur. Die World Press Photo Awards haben auf die Kritik reagiert und nehmen sie in bestimmten Punkten an. Der finale Preis wird dann Mitte April verliehen. Und jetzt um 7:10 spielen wir fröhliches Instrumentenraten. Was meinen Sie, kommt da auf Sie zu? Musik. sind ja eigentlich beides Blasinstrumente, das eine mit freischwingenden Zungen, das andere mit Rohrblatt. Einfach Rohrblatt, um genau zu sein. Akkordeon und Saxophon sehr einträchtig zusammen hier in dieser kleinen Tanzouvertüre des Musikrevoluzers Erik Satie. Philip Johnston, Saxophon, und Guy Klusewek, Akkordeon.
Thank you.
Die Fantasia para un gentilhombre von Joaquín Rodrigo für Gitarre und Orchester mit dem London Philharmonic Orchestra Leitung Yannick Nisisiga und Milos Karadaglic, dem Solisten aus Montenegro, dem Schwarzbergland zwischen Kroatien, Bosnien, Serbien, Albanien an der südöstlichen Adriaküste.
To fling my arms wide in some place in the sun, to whirl and to dance till the white day is done, then rest at evening beneath the tall tree, white night comes ungently, dark like me. That is my dream, to fling my arms wide in the face of the sun. Dance, whirl,
My Dream von Florence Price, gesungen hat hier Thomas Hampson, am Klavier war Quang Hao Huang. Sie war auch so eine Unvollendete. Nach Schuberts Tod 1828 liegt auf seinem Schreibtisch noch eine Sinfonie E-Dur. Es gibt nur einen rudimentären Klavierauszug, abgesehen von den vollständig instrumentierten ersten 110 Takten. Einige vervollständigte Versionen sind danach gemacht worden von verschiedenen Musikfans. Vor ein paar Jahren haben auch der österreichische Komponist Richard Dünser und der Schweizer Dirigent Mario Venzago eine neue Fassung des Fragments vorgelegt als Weiterdenken und Weiterkomponieren des Schubert-Materials, wie es heißt, als schöpferische, neuschöpferische Arbeit. Ja, bitte. Vierter Satz.
Thank you.
Fragment der 7. Sinfonie E-Dur von Franz Schubert in der rekonstruierten Fassung von Richard Dünser und Mario Venzago, hier das Berner Symphonieorchester, Leitung Mario Venzago.
Guten Morgen um 7:30. Es ist ein Rückschlag für Donald Trump und Elon Musk. Im US-Bundesstaat Wisconsin gewinnt eine liberale Richterin die Wahl ans oberste Gericht. Und das, obwohl Musk dort kräftig Wahlwerbung für den Gegenkandidaten gemacht hat. Und ja, ich will, bei der Mittepartei will Fraktionschef Philipp Matthias Brecki den Hut wechseln und Parteichef werden. Was uns das Wetter heute bringt, das weiß Kevin Kahanes. Wie wird's?
Guten Morgen. Im Moment sehe ich einen blauen Himmel und Sonne vor dem Fenster.
Sehe ich auch.
So bleibt's auch im Norden. Ziemlich sonnig, nur mäßige Biese dazu. Und im Süden, nur dort wird es wechselnd bewölkt. Dies bei maximal 13 bis 17 Grad.
Am Mikrofon für Sie, Susanne Stöcker. Diese Wahl ist wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht. Es geht um die Wahl für das oberste Gericht im US-Bundesstaat Wisconsin. Gewonnen hat sie mit über 55% der Stimmen die liberale Richterin Susan Crawford, die von der Demokratischen Partei unterstützt wird. Das ist klar, nachdem 97% der Stimmen ausgezählt sind. Kurz gesagt, ist diese Wahl der erste Stimmungstest für die Trump-Regierung. Sie hat aber auch mit Blick auf die Parlamentswahl nächstes Jahr Bedeutung. Ich habe USA-Korrespondentin Barbara Kolpi gefragt, wie denn sie das Resultat einschätzt.
Dieses deutliche Resultat ist sehr beachtlich, denn der Supreme Court von Wisconsin bleibt somit in liberaler Hand mit einer 4-3 Mehrheit und dies in einem sogenannten Swing State. Wisconsin hat 2016 Trump gewählt, 2020 Biden und 2024 wieder Trump und die Wahl war stets ultra knapp. Der Sieger hatte jeweils weniger als einen Prozentpunkt Vorsprung. Und nun, nur 5 Monate, nachdem sich die Wählerinnen und Wähler in Wisconsin für Donald Trump ausgesprochen hatten, haben sie deutlich die liberale Kandidatin, die von Demokraten unterstützt wurde, gewählt.
Können Sie uns noch ein bisschen ausführlicher die Bedeutung dieser Wahl erklären?
Die Wahl war ein Stimmungstest und das Resultat ist entsprechend eine empfindliche Niederlage für Donald Trump, der den Verlierer, den konservativen Brad Schimmel, unterstützte. Und die Wahl ist auch eine Niederlage für Elon Musk. Trumps Sohn hat Wahlkampf betrieben in Wisconsin und auch Elon Musk. Und dieser hat mit einer umstrittenen Aktion für Aufsehen gesorgt, indem er 2 Schecks von $1 Million verschenkte. Nicht direkt für wen versprach, den konservativen Kandidaten zu wählen. Das wäre definitiv verfassungswidrig. Aber in Frage kam, wer eine Petition unterschrieb gegen aktivistische Richter. Und die Demokraten sahen in dieser Wahl ein Referendum gegen Trump und Musk. Und die Wählerinnen und Wähler haben ein deutliches Zeichen gesetzt.
Und die Wahl hat ja auch längerfristige Auswirkungen, oder?
Genau, die Liberalen behalten die Mehrheit im Supreme Court von Wisconsin und es stehen ganz wichtige Urteile an. Zum Beispiel, ob ein Abtreibungsverbot von 1849 noch durchgesetzt werden kann. Das Recht auf Abtreibung war ein wichtiges Motivationsthema für viele Wählerinnen und Wähler von Susan Crawford, der Gewinnerin. Aber dann wird der Supreme Court vor allem auch abwägen, ob die Wahlkreise in Wisconsin neu gezeichnet werden. Dieses sogenannte Gerrymandering ist eine Eigenheit in den USA und zurzeit sind die Wahlkreise in Wisconsin so eingeteilt, dass die Republikanische Partei im Vorteil ist und entsprechend 5 von 8 Abgeordneten im Repräsentantenhaus stellt. Nun könnten die Wahlkreise neu eingeteilt werden, zum Vorteil der Demokraten, die somit 1 oder 2 Sitze mehr holen könnten bei den nächsten Zwischenwahlen. Diese finden in gut 1,5 Jahren statt, Anfang November 2026. Und wenn man bedenkt, wie knapp die Mehrheitsverhältnisse sind, könnten 2 Sitze mehr oder weniger eben bereits den Ausschlag geben. Elon Musk hat im Vorfeld gesagt, dass das, was in Wisconsin geschieht, bei dieser Wahl ausschlaggebend sein wird, welche Partei das Repräsentantenhaus kontrollieren wird.
So die Einschätzungen von USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Kommen wir in die Schweiz und schauen auf weitere Themen des Morgens. Zuerst geht's da um Kriegsmaterial. Das soll die Schweiz künftig einfacher an gewisse Staaten liefern können, Kevin.
Ja, konkret geht es um die Frage, ob zum Beispiel Panzer oder Munition in Länder geliefert werden dürfen, die aktuell einen bewaffneten Konflikt austragen. Das ist momentan nämlich verboten. Neu sollen Schweizer Rüstungsunternehmen in bestimmte Länder grundsätzlich immer liefern dürfen. Darunter sind die meisten NATO-Staaten. Das will die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats. Sie hat mehrheitlich Ja dazu gesagt, das Kriegsmaterialgesetz zu ändern. Die Frage geht jetzt weiter in den gesamten Ständerat.
Dann die Mittepartei sucht einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin.
Dort hört ja Gerhard Pfister als Präsident auf, und zwar Ende Juni. Nun sagt der aktuelle Fraktionschef der Partei im Bundeshaus, Philipp Matthias Prägi, er wolle neuer Parteipräsident werden. Er hat seine Kandidatur in einem Interview mit dem Blick bestätigt. Prägi ist Nationalrat aus dem Wallis.
Hunderttausende Besucherinnen und Besucher reisen im Mai nach Basel zum Eurovision Song Contest, dem immerhin größten Musikwettbewerb der Welt. Am ESC mit dabei sein wird auch die Schweizer Armee, aber natürlich nicht mit einem Song.
Nein, die Armee wird für Sicherheit sorgen. Sie unterstützt den Kanton Basel-Stadt. Die Soldatinnen und Soldaten sollen zum Beispiel Orte absuchen, die besonders geschützt werden müssen. Das schreibt das Verteidigungsdepartement. Insgesamt sollen etwa 40 Personen rund 350 Diensttage am ESC leisten. Weiter in Hollywood. Der Schauspieler Val Kilmer ist gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Seine Familie hat den Tod bekannt gegeben. Val Kilmer ist unter anderem bekannt geworden als Batman in Batman Forever von 1995 und als Rivale von Tom Cruise in Top Gun. Val Kilmer starb gestern in Los Angeles an einer Lungenentzündung.
Diese und weitere Kulturnews dazu empfehle ich Ihnen den Kulturticker auf der SRF News App. Und damit kommen wir jetzt zum Sport. Zuerst Eishockey.
In den Playoff-Halbfinals sind beide Serien wieder ausgeglichen. In beiden steht es 1:1. Denn Davos hat gegen die ZSC Lions gewonnen mit 4:3. Und Freiburg verlor gegen Lausanne mit 0:1. Zur Frage, wer in der kommenden Saison in der höheren National League spielen wird. In der Liga-Qualifikation hat FISP aus der tieferen Swiss League das erste Spiel gegen Ajoie aus der National League gewonnen, auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Und in der Fußballmeisterschaft, da hat Tabellenführer Servette Genf gegen die Berner Young Boys verloren mit 0:1. Und Yverdon unterlag Lugano mit 0:2.
Und gleich kommen wir zum ganz netten Wetter da draußen, vorher noch die Börsendaten.
Die kommen wie immer von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat unverändert geschlossen. Der Nikkei Index in Tokio steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 95,37 Rappen gehandelt. Den Dollar gibt's heute Morgen für 88,37 Rappen. Und das Wetter? Ja, im Norden scheint oft die Sonne bei 13 bis 17 Grad. Dazu weht im Mittelland mäßige Brise. Im Südwallis und im Tessin, da bringen dichtere Wolken stellenweise Regen und in den Bergen auch Schnee.
Informationen von heute Morgen sind das verantwortlich für die Inhalte Martina Koch. Die Zeit 7.38 Uhr.
SRF 2 Kultur mit Florian Hauser.
Back to the roots, das Froschmotto dieser Tage und Wochen. Wenn sich die Tierchen aufmachen, um dahin zurückzukehren, wo sie selber mal Quappe waren, und um eine neue Amphibiengeneration zu gründen. Guten Morgen. In vielen Kulturen gilt der Frosch übrigens als Glücksbringer. Und schleimig ist er auch nicht, überhaupt nicht. Ein bisschen kühl vielleicht, aber er hat bernsteinfarbene Augen. Yeah. kleines musikalisches Familientreffen. Sol Gabetta, Andres Gabetta und die Capella Gabetta in einem Cellokonzert in G-Dur, einem flatterigen Cellokonzert von Fortunato Kelleri. Die Zeit 7:45 ist es. Die Sopranistin Sandrine Pio und das Ensemble Matthäus in dieser Arie aus La Fida Ninfa von Antonio Vivaldi. Dalla Gioia e dall'Amore heißt diese Arie. Apropos Liebe. Casanova. Es gibt ja diese Geschichte, wo er in den Bleikammern war und da habe ich mal gelesen, er ist 5 Fuß 9 Zoll groß gewesen, der Casanova, also knapp 1,80 Meter, musste daher auf die Knie und sich selbst dann noch tief bücken, um hineinzukommen. Was für ein Albtraum. Eine dicke, eisenbeschlagene Tür von 3,5 Fuß, dahinter ein kahler Raum ohne Bett und Stuhl, eine winzige Luke, die nur diffuses Tageslicht hereinlässt, Staub, Dreck, Ratten, furchtbare Hitze. Eben eine der berüchtigten Piombi, jener Kammern unter dem Bleidach des Dogenpalastes von Venedig. Er habe, so schreibt der Berufsabenteurer Casanova über seine Verhaftung im Jahr 1755, die Luke nicht sehen können, im Zwielicht aber die Ratten, groß wie Hasen. Er habe sich in tiefstes Nachsinnen versunken, mit gekreuzten Armen auf die Brüstung des Türgitters gestützt und 8 Stunden verharrt, unbeweglich, schweigend. Mit seinen Liebesabenteuern, seinem Schabernack, seinen Betrügereien hat er es allzu toll getrieben in dieser Stadt, in der man Vergnügungen aller Art ja durchaus nicht abgeneigt ist. Heute ist sein 300. Geburtstag. Giacomo Casanova, nach den 8 Uhr Nachrichten stellen wir ein neues Buch über ihn vor. Diese Musik heute Morgen um 7.48 Uhr von Georg Friedrich Händel. Die International Baroque Players haben sie gespielt, diese Triosonate in F-Dur, und Johannes Bramsohler hat dirigiert. Und wir schauen jetzt ins Feuilleton. Hier im Studio jetzt Enora Maurer. Frauen über 50 sind im Film unsichtbar, so titeln heute die gedruckten Tamedia-Zeitungen. Untertitel: Warum das prämierte Drehbuch einer Schweizerin schwierig zu realisieren ist. Es geht also um ein prämiertes Drehbuch. Welches Preis hat es bekommen?
Es geht um die Serie Share von Katja Meyer. Sie hat mit diesem Drehbuch den Preis des Writers Lab UK and Europe gewonnen. Das ist ein Preis, der sich an Frauen und non-binäre Personen über 40 richtet. Er wird unter anderem unterstützt von den Schauspielerinnen Meryl Streep, Nicole Kidman und von Oprah Winfrey.
Und worum geht es in dieser Serie?
Cher erzählt von der 59-jährigen Lena. Sie lebt auf einem Campingplatz im Engadin und sie erbt Teile eines britisch-schweizerischen Rohstoffkonzerns. Sie will mit zwei Mitstreiterinnen die Firma umkrempeln. Eine schädliche Mine in Südafrika soll geschlossen werden und die Belegschaft soll Anteile am Unternehmen übernehmen. Cher sei ein handgemachtes Wirtschaftsdrama in den Schweizer Bergen, schreibt Pascal Blum im Artikel.
Eigentlich ein interessanter Plot, aber diese Serie wird jetzt also nicht realisiert.
Doch, Katja Meyer hat sich entschieden, die Serie zu produzieren, aber unabhängig, auf einer Streaming-Plattform, auf der man das Projekt mit 8 Franken unterstützen kann. Das aber vor allem deshalb, weil offenbar diverse Produzenten zwar interessiert waren, aber Bedingungen stellten, die für sie nicht in Frage kamen.
Jetzt bin ich gespannt, was du da erzählen wirst. Bedingungen, die irgendwie, weil du hast ja angedeutet am Anfang, die irgendwie mit dem Alter der Frauenfigur Lena zu tun haben.
Ja, genau. Wer will schon eine Serie Serie mit einer 59-jährigen Hauptfigur. Das sei der Tenor gewesen der Produzenten. Und die stellten offenbar die Bedingung, dass die Hauptfigur gut 20 Jahre jünger gemacht werden soll. Also statt 59 sollte sie etwa 35 Jahre alt sein. Damit steht das im Trend, dass Figuren über 50 klar unterrepräsentiert sind. Dazu gibt es auch Studien.
Und was sagen die konkret?
Eine US-Studie wird erwähnt, die erfolgreichsten Filme und Serien zwischen 2010 und 2020 untersucht hat. Und diese Studie kommt zum Schluss, dass Figuren über 50 nur in rund einem Viertel der Inhalte überhaupt vorkommen. Wenn sie vorkommen in Kinofilmen, dann sind es in 4 von 5 Fällen Männer. Und Frauen über 50 sind in der Regel in Nebenrollen zu sehen, während Männer auch über 70 noch als Actionstars auftreten.
Also erst kürzlich bei den Oscar-Verleihungen war das doch auch wieder Thema, wenn ich mich recht erinnere. Demi Moore war da nominiert für die Hauptrolle im Film The Substance.
Genau, sie hat ihn aber nicht erhalten, sondern die 26-jährige Mikey Madison. Es gibt aber momentan auch andere Filme mit weiblichen Hauptfiguren über 50, unter anderem auch mit Nicole Kidman im Film Baby Girl oder mit Pamela Anderson im Film The Last Showgirl. Pascal Blum schreibt im Artikel, man könne das so oder so sehen, dass jetzt gerade Filme diskutiert werden, die die Leidenschaften ihrer über 50-jährigen Heldinnen thematisieren. Er stellt die Frage in den Raum, ich zitiere, ist das die überfällige Kritik von Hollywood am Schönheitskult oder bestätigen diese Geschichten gerade den Kult der ewigen Jugend, wenn sie mit Demi Moore und Nicole Kidman zwei besonders selbstoptimierende Darstellerinnen in den Hauptrollen besetzen?
Frauen über 50 sind im Film unsichtbar, so titeln heute die gedruckten Tamedia-Zeitungen. Und um 8.15 Uhr, also in 20 Minuten, geht's bei uns auch um einen Film. Und zwar geht's da nicht um eine Frau, aber einen Film, der von einer Frau gemacht wurde, Corinna Gammer, über den Schweizer Eis- und Klimaforscher Konrad Steffen.
Thank you.
Muzio Clementi, eine Sonate in B-Dur mit Howard Shelley. Und da wir jetzt noch eine Minute Zeit haben, gibt's noch eine Minute Frühling. Und der könnte ja so klingen. Musik von Bach war das noch und jetzt ist es ganz genau 8 Uhr. Guten Morgen.
Kulturnachrichten
mit Enora Maurer hier im Studio. Wir schauen in die Kulturnachrichten. Eine ETH-Absolventin ist auf dem Weg ins All.
Rabea Rogge heißt sie. Im Rahmen einer privat finanzierten Mission ist sie mit 3 weiteren Crewmitgliedern im US-Bundesstaat Florida abgeflogen, am Montagabend Ortszeit. Die Rakete und die Kapsel sind Produkte der Elon Musk-Firma SpaceX und die Reise wird bezahlt von einem Kryptomilliardär, der sich einen Traum erfüllt und gleich selbst mitreist.
Und wer ist die Dame Rabea Rogge?
Rabea Rogge ist 29 Jahre alt. Sie hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und sie ist jetzt die erste deutsche Astronautin, die ins All geht. Frauen machen nur rund 11% der Menschen aus, die ins All geflogen sind.
Schauen wir nach Wien. Eine Galerie verkauft dort ein Turner-Werk, das seit kurzem ihm zugeschrieben wird, dem Maler William Turner.
Das Gemälde zeigt eine Version von Venedig, gesehen vom Canale della Giudecca aus dem Jahr 1845. Nun steht das Turner-Gemälde zum Verkauf für umgerechnet etwa 41,5 Millionen Franken.
Und wie ist das jetzt dazu gekommen? Wie wurde das Gemälde dem englischen Maler William Turner zugeschrieben?
Das Werk ist in einer privaten österreichischen Sammlung aufgetaucht. Europäische Forscher haben umfangreiche Analysen gemacht, diese in einer unabhängigen Studie veröffentlicht und die Authentizität des Werkes bestätigt. Und Historiker des Belvedere-Museums und der Wiener Akademie der Bildenden Künste haben die Herkunft des Gemäldes im letzten Oktober dann endgültig bestätigt.
SRF 2 Kultur.
Am Mittwoch, dem 2. April, Michael Schwendimann hat heute früh die Musik rausgesucht. Enora Maurer ist in der Morgenredaktion und am Mikrofon ist Florian Hauser. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir starten mit Andreas Späth, das war ein Militärmusiker. Frage, hört man das? Naja, vielleicht sublimierte Militärmusik vielleicht.